Endlich mal wieder Podcast-Zeit. Lang ist's her. Heute der letzte Tag meines Urlaubs, deswegen hat das zum Glück nochmal gepasst. Und ich bin natürlich, wie immer, nicht allein. An meiner Seite sind, ich benutze heute mal eure Nicknames, damit man euch vielleicht auch ein bisschen besser erkennt. Rubin und Mr. Mimikma, ihr kennt sie mit Sicherheit aus dem Discord oder auch aus den Kommentaren, sind ja öfter da zu lesen und da dabei. Schön, dass ihr da seid.
Moin.
Ja, hi, gebe ich gern zurück.
Heute soll es ein bisschen um das gehen, Entschuldigung, was ein bisschen hinter uns liegt. Die X-Men-Welle ist ja jetzt abgeschlossen. Na, vielleicht noch nicht ganz. Mal schauen, was uns da in Zukunft noch so erwartet. Aber die aktuelle Welle war ja die X-Men-Welle. Und wir wollen heute so ein bisschen über unsere Highlights sprechen. Und natürlich vielleicht auch nochmal so einen kleinen Ausblick geben auf das, was kommt. Denn die X-Force stehen quasi vor der Tür. Wenn alles gut läuft, geht es nächste Woche mit der X-Force los. Ich glaube, das offizielle Erscheinungsdatum ist der 18.8. Das ist genau in einer Woche, nächste Woche Freitag. Heißt also, übernächste Woche sollten dann auf diesem Kanal auch wieder Videos zu der neuen Box kommen. Ja, fangen wir doch vielleicht einfach mit der Mutant Genesis Box einmal an. Zwei Helden, fünf Szenarien, wie ihr es gewohnt seid. Es war der erste Schritt für die X-Men in dieses Spiel. Und meine Frage da an euch, seid ihr mit der Heldenauswahl da zufrieden oder hat euch die Heldenauswahl überrascht, dass das die ersten X-Men sind, die wir sehen? Dachtet ihr, dass wir vielleicht eher andere Charaktere bekommen, die vielleicht ein bisschen mehr ikonischer sind, auch wenn die beiden doch schon sehr, sehr beliebt und bekannt sind im X-Men-Universum?
Möchtest du den Anfang machen?
Kann ich gerne machen. Also ich fand es auf jeden Fall überraschend, Colossus und Shadowcat. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Taktik, weil immer so ein Szenario-Pack mit den fünf Szenarien, das verkauft sie von alleine. Da müssten jetzt nicht die ikonischsten Helden drin sein. Ich finde, das hat man bei Mad Titans Shadow mit Adam Warlock und Spectrum auch gesehen. Ich glaube, Spectrum ist jetzt gerade unter dem Namen Spectrum nicht so vielen Menschen da draußen bekannt. Insofern passte das schon ganz gut und hat sich ja auch ergänzt. Und die Folge danach, die anderen Helden danach, die teilweise gleichzeitig erschienen sind, passten dann ja auch gut als eigenständige Packs.
Ja, also kann ich dir voll und ganz zustimmen. Ich glaube, das ist vom Verkaufs-, also vom wirtschaftlichen Faktor das Klügste. Und auch vom Spielstil her, wenn ich überlege, es gibt ja auch Einsteiger. Ich glaube, für Einsteiger könnte es vielleicht verwirrend sein bei Shadowcat, weil diese Formgeschichte drin ist. Da ist Colossus, finde ich, doch sehr viel einstiegsfreundlicher, vor allem mit diesen Tough-Karten. Mechanisch gesehen finde ich beide Helden wirklich top. Also die fühlen sich einfach an, wie sie sich anfühlen sollen. Und bei mir ist Shadowcat auch ehrlich gesagt im Ranking ganz, ganz, ganz weit hochgeklettert. Das ist eigentlich fast einer meiner liebsten, ja, Charaktere. Beziehungsweise, ja, sogar ein bisschen vielseitig. Ich spiele sie gerne in Aggression als auch in Protection. Und wenn man sich ein bisschen mit den Protection-Regeln auskennt, dann ist der wirklich, wirklich stark in Protection. Also sie, besser gesagt.
Ja, finde ich auch. Also genau, einsteigerfreundlich, Shadowcat nicht unbedingt, aber halt stark, wenn sie gleich ihre Ressourcenkarte mit von vornherein mit reinbringt. Colossus muss man auch erstmal lernen, sozusagen. Es ist natürlich für Anfänger erstmal schön, dass er erstmal auf die Ommel bekommen kann, ohne dass es ihn so stört. Auf jeden Fall neben Drax finde ich der beste vier Handkarten hält. Genau, den habe ich meistens in Protection gespielt und Shadowcat finde ich in Aggression auch am besten.
Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich mag beide Helden auch tatsächlich. Was mir an Shadowcat gefallen hat, sie hat so ein bisschen die Mechanik mitgebracht, die ja Vision schon hatte. Ein bisschen abgeändert, aber trotzdem war es ähnlich. Und Vision hat mir ja überhaupt gar nicht gefallen. Und sie macht das meiner Meinung nach viel besser. Also die Mechanik gefällt mir viel, viel besser als bei Vision. Und deswegen spiele ich sie einigermaßen gern. Und Colossus spiele ich auch ganz gern. Ich mag diese Idee mit diesen Tough-Status-Karten. Er ist ein bisschen langsam am Ende. Typisch für Helden, die nur vier Karten auf der Hand haben. Aber wenn er dann mal ins Laufen kommt, funktioniert er eigentlich auch ganz gut. Ein Problem, das ich bei den beiden hatte, auch gerade mit ihren vorgefertigten Decks und den beiden Aspekten, in denen sie kommen, Wenn man sie so spielt, dann hat man ein bisschen Problem, Bedrohungsmarker zu kontrollieren. Also das hat mir, ich habe letztens nochmal die Mutant Genesis Box auf Expert mit den beiden durchgespielt, bin in den Aspekten geblieben, habe die Decks natürlich angepasst. Und Bedrohungsmarker kontrollieren war immer ein Problem mit den beiden.
Aber du hast es geschafft, also Expert mit den beiden, ohne Niederlage oder wie lief das ab?
Nee, ich habe es geschafft, aber nicht ohne Niederlage. Also die ersten drei Szenarien gingen ziemlich sauber durch. Sabertooth einfach niederknüppeln, bevor irgendwas passiert. Die anderen beiden Szenarien, die danach kamen, finde ich, sind auch gar nicht so schwierig. Sentinel und Master Mold. Und im vierten Szenario, da hatte ich wirklich Pech mit den Encounter-Cards. Da hat es wirklich ein paar Niederlagen gehagelt. Und bei Magneto hat es eine Niederlage eine oder zwei, da bin ich mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, da hatte ich dann auch eine Runde, bei der es wirklich gut lief. Da hatte ich dann wirklich schon recht schnell Kolossos so auf dem Board, dass ich alles habe, was ich brauche, um viel Schaden zu machen. Und dann hat Magneto tatsächlich auch nicht lange Stand gehalten.
Ja. Ja, das war, glaube ich, so ein Punkt, der auch bei der Demo damals noch auf der letzten, also nicht die letzte, die Gen-Con war ja erst irgendwie Gen-Con, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Die im vorherigen Jahr war, glaube ich, die, wo diese Box tatsächlich geteasert wurde. Und da habe ich auch gehört, dass viele bei der Demo abgekratzt sind, weil sie schlichtweg diese vorgefertigten Decks nur benutzen durften und halt einfach nicht viel Threat removen konnten. Also ich persönlich gleich so gut aus, wenn man das Deck selber bauen kann, ist das halt eine andere Sache. Na, da hat man halt viele Möglichkeiten. Da ist Shadowcat, finde ich, auch ein bisschen prädestiniert dafür, denn sie hat halt auch die Readies und die Karte, dass man für 1-4 Threat removed, ist ja per se auch recht stark, wenn man in der richtigen Form ist natürlich. Aber sonst, ja, Colossus ist jetzt nicht so der Charakter, der dafür bekannt ist. Threat zu removen.
Wobei ich im Netz auch viele Videos gesehen habe, die Colossus in Justice spielen. Also auch das muss irgendwie funktionieren. Ich finde es auch irgendwie komisch, aber es geht.
Ich könnte mir vorstellen, Stunlock und dann häufig switchen, um so die Tough-Statuskarten aufzubauen. Also das wäre jetzt meine spontane Idee, wenn ich in Justice spielen müsste.
Habe ich nicht genau vor Augen.
Ich glaube, recht viele haben auch einfach die ganzen alte Ego-Sachen. Es gibt ja bei den X-Men tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, mit der X-Menschen die Helden zu heilen und die ganzen Allies, die es gibt, kann man ja nochmal verstärken mit diesem Team-Upgrade. Das haben recht viele, glaube ich, sehr viel genutzt auch. Ne? Das Team, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt, wo die Allies mehr Leben bekommen und ein Threat mehr, glaube ich, oder so. Ich
bin mir gerade Trainings-Upgrades, ja.
Genau.
Die sind sehr, sehr stark.
Ja. Genau. Und da hat man ja eine Karte, die praktisch im Alter Ego schon direkt dann anhängt, wenn man sie spielt. Und ich glaube, da hat man halt den Switch genutzt, um zum einen, um praktisch die Toughs wieder zu generieren, als auch den Ally zu spielen und ihm schon direkt ein Training zu geben. So wird das, denke ich, gelaufen sein.
Das kann durchaus sein, ja. Ich bin auch gerade am überlegen, wie die Karte heißt. Die war auch, glaube ich, nicht in der Box. Die war, glaube ich, bei Cyclops dabei. Danger Room.
Danger Room? Sie.
Genau. Bei Cyclops im Heldenpack dabei.
Ja, genau. Ja. Ich finde, damit kommen wir auch schon so ein bisschen zu so einem ganz übergeordneten Aspekt dieser ganzen X-Men-Welle, dass die X-Men halt vor allen Dingen im Team sehr gut funktionieren. Ne? Weil sie ja mit Danger Room, mit Utopia, mit Cerebro, mit X-Menschen und Marvel Champions ist ja im Multiplayer meiner Meinung nach am stärksten, also mit mehreren Helden. Da findet einfach sehr viel mehr Interaktion unter den einzelnen Helden statt, als wenn man jetzt Guardians oder Avengers spielen würde.
Ja, kann ich nur zustimmen. Also das ist auch eigentlich immer die Art, die ich so ziemlich jeden X-Men spiele, dass ich zumindest immer auf einen guten Pool an Verbündeten achte und die in den allermeisten Fällen auch supporte. Da kommen wir dann gleich nochmal zu, aber gerade Cyclops gefällt mir wirklich überraschend gut, weil er diesen Spielstil einfach perfekt beherrscht. Und finde ich schön, dass sie darauf geachtet haben. Ich finde es auch schön, dass man so ein bisschen, ja, bisschen belohnt wird, wenn man Multiplayer spielt. Ist natürlich für die Leute, die rein Solo spielen, ein bisschen blöd. Aber ich bin ja auch jemand, der eigentlich am liebsten Multiplayer spielt. Und da passt das schon wirklich ganz gut. Einige Designs sind wirklich darauf ausgelegt, dass man eben deutlich besser nochmal ist, wenn man dann zusammenspielt.
Ja. Ja, doch, also ja, da ist Cyclops natürlich mit seinen Upgrades auch sehr prädestiniert dafür. Ne? Mhm. Ja, doch. Also, ich finde auch, sie sind ganz gut auch im Team gelungen. Ich bin zwar ganz gerne auch mal eher auf keine Allies spielen, weil Allies ja doch immer wieder in vielen Decks sind. Also bei Shadowcat kann man das halt machen, teilweise. Aber ja, doch.
Wenn man sich die Mutant Genesis Box betrachtet oder wenn ihr die betrachtet, welches Szenario hat da für euch besonders hervorgestochen? Welches Szenario aus der Box spielt ihr am liebsten?
Ich denke mal, also aus der Box würde ich sagen, also ich könnte jetzt auf jeden Fall sofort sagen, welches am wenigsten liebsten spiele, quasi
Ja.
das Sabertooth.
Also
Und
das ja, ist auch schwierig, ja.
zieht sich einfach immer sehr hin und ach, weiß ich nicht so richtig, er heilt sich wieder. Das klar, es gibt einen Schlüssel, wie man den so gut besiegen kann, aber es macht nicht so viel Spaß, meiner Meinung nach. Also ich finde Master Mold am interessantesten.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich finde Magneto von allen Bossen, von allen Boxen bisher gesehen, der zwar hart ist, aber am machbarsten. Also gut ausgesehen, Grundbox mit Altron, aber wenn ich die anderen ganzen Erweiterungen nehme, finde ich Magneto eigentlich so einen richtig fairen Endgegner von der Box. Ja, er ist hart, aber fair,
Ja,
muss ich sagen.
das stimmt. Das hatten sie in
Und
den anderen Boxen davor manchmal ein bisschen übertrieben, aber ja.
ja, deutlich. Ja, ansonsten, ich meine, ich mag minionlastige Szenarios. Ich denke auch Master Mold oder auch die. Was ist das andere? Das erste? Wie hieß das
Ja,
nochmal?
Sentinels heißt es, glaube ich,
Sentinel.
genau.
Das Project Wide Awake
Ja,
war es,
Project
genau.
Wide
Mit dem
Awake, genau, den
Sentinel.
Sentinel
Das,
als.
ja, das macht für dich auch sehr viel Spaß, weil man hat viele Minions, man kann viel Zeugs machen. Das fand ich persönlich auch noch ganz cool. Weil es echt schwierig ist. Auch die Mansion Attack finde ich total witzig.
Ja, gefällt mir auch
Also,
gut.
das ist halt wieder mal. Ich finde, FFG lernt halt wirklich aus den Produkten, gerade was so mehrere Villain-Fights angeht. Da haben sie ja schon viele Ansätze probiert. Und das macht auch echt viel Spaß zu gucken. So ein bisschen Zufallsprinzip. Welcher Gegner ist da jetzt und wo ist er jetzt? Und je nachdem, welcher Gegner da ist und wo der Gegner ist, hat man halt immer wieder ein verschiedenes Setup. Ne?
Ja,
Ja.
ja. Also Sabertooth kann ich mich da auch nur anschließen. Sabertooth bin ich auch überhaupt kein Fan von. Meiner Meinung nach die beste Art und Weise, ihn zu schlagen, ist ihn einfach zu rushen. Gar nicht diesen Senator zu befreien, sondern ihn einfach zu zerstören. Weil sonst wird es wirklich komplex und schwierig. Ich meine, mit den beiden Helden, die dabei sind, geht das noch ganz gut, weil die durchaus gut verteidigen können und damit diesen Senator eben beschützen können. Aber ansonsten einfach schnell drauf, ihn gar nicht dazu kommen lassen, sich viel zu heilen, weil man ihn einfach versucht, schnell zu besiegen. Ja, mein Lieblingsszenario ist, muss ich auch überlegen. Ich mag Project Wide Awake sehr gerne. Ich mag Master Mode sehr gerne. Ich glaube, das ist auch mein liebstes Szenario in dieser Box. Normalerweise ist es immer so in den Kampagnenboxen, das vierte Szenario ist immer das Beste. Also in dem ersten war es Zola, dann war es Nebula, fand ich auch mega gut. Dann war, was hatten wir als nächstes? Hela war ex das eins meiner liebsten Szenarien und Sinister Six. Und hier ist es eben diese Mansion Attack. Auch das macht durchaus Spaß. Ich mag es auch, gegen mehrere Villains antreten zu müssen. Und gerade wenn es so ein bisschen zufällig ist, auf wen wir treffen. Also es hat schon so ein bisschen Sinister Six-Flair auch. Aber ich würde doch sagen, ja, Master Mold ist schon richtig gut. Gefällt mir extrem gut, ja.
Ich glaube,
Magneto macht auch Spaß.
das vierte, der Next Evolution, war das Sinister oder Juggernaut? Ich glaube,
Ja,
Sinister, ne?
Sinister. Sinister ist
Dann
bestimmt auch das Beste.
ja, hat Potenzial.
Ich liebe ja
Weil
Sinister,
ich.
ne?
Ja, es war schon echt. War schon echt cool. Ich wollte noch sagen, bei Mansion Attack. Das Einzige, was ich nicht nochmal ist tot. Der lässt dich eine Karte discarden. Das macht keinen Spaß, Karten zu
Ja.
discarden.
Ja,
Aber ja.
stimmt. Der ist der nervigste. Obwohl Avalanche hat mir in meinem letzten Run richtig Probleme gemacht. Aber was der an Damage gedrückt hat, weil ich dann halt auch wirklich immer Boostkarten aufgedeckt habe, die drei oder sowas als zusätzlichen Angriffskraft geben. Also da hatte ich eine Runde, hat er, glaube ich, zweimal dann angegriffen. Keine Chance gehabt, das zu verteidigen, war sofort tot. Also, ich habe schon verteidigt, so gut wie ich konnte. Es hat trotzdem nicht gereicht, weil der Damage-Output einfach zu stark war. Das war, glaube ich, die zweite Runde oder so. Ja.
Gerade auch im Expert-Modus sind vier Attack halt auch eine Hausnummer, muss man sagen.
Genau, ja, dann bist du noch auf dem Fall. Courtyard, dann kriegt jeder Charakter noch plus eine Tech, dann greift er mit 5 an, mit Boost ist er dann bei 8. Ja, das ist dann schon für die meisten relativ schnell der Tod, gerade wenn er dann in dieser Phase nochmal angreift. Das kann man dann eben nicht mehr verteidigen.
Ja, sei denn man ist Shadowcat und verwandelt sich durch ganz spezielle Events die ganze Zeit zurück in die andere Form dann.
Dann geht's. Also Shadowcat ist gestorben, deswegen habe ich auch verloren. Den ersten Angriff konnte ich halt noch blocken. Dann kam noch ein Minion-Angriff durch mit irgendwie 2 oder 3 Damage oder so. Sie hat ja, glaube ich, nur 9, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann kam noch mal ein Angriff mit 8 durch. Und ja, ich hatte schon mit Colossus vorher verteidigt. Und dann war's das. Ja. Das sind ja nicht die einzigen Szenarien, die wir in dieser Welle haben. Es kam ja dann auch noch eine Szenario-Box mit Mojo Mania, die ja auch quasi 3 Szenarien beinhaltet, so eine kleine Mini-Kampagne ist. Wie steht er dazu? Also ich finde sie sehr experimentell, was nicht schlecht ist, aber ich habe auch so ein bisschen Kritik, hatte ich auch in den Videos geäußert, gerade was Mojo angeht.
Also für mich persönlich das Highlight der Welle. Ich liebe Spiral, ich finde Magog finde ich gut. Mojo, immer wenn wir gegen Mojo spielen, zitiere ich auch dich, Box. Mojo ist ein Lappen. Ja. Sein Zuschlagen ist nicht so richtig cool, aber er hat auch eine spezielle Mechanik, wo einfach viel passieren kann. Und ja, wie gesagt, Spiral über jeden Zweifel erhaben. Und die Modulas passen jetzt vielleicht vom Fluff her nicht so in andere Szenarien drin, aber sie können schon auch andere Szenarien eine gute Würze verleihen.
Ja, ich bin da zwischen euch beiden, muss ich sagen.
Völlig in Ordnung.
Ich finde, ja, nee, es ist eben sehr toll, ja, jeder hat einen anderen Geschmack und ich finde, genau, Mojo ist halt einfach, ja, na, sowas zieht sich halt, es sind viele Marken im Spiel, ja, macht trotzdem Spaß, die Modularen machen super Spaß, ich liebe das Fantasy-Set, ich wollte schon immer mal in Marvel Champions gegen Drachen und Goblins kämpfen, alles in allem finde ich alle 3 Konzepte von allen 3 Gegnern sehr gut, sehr witzig. Was ich zu bemängeln habe, ist, ich finde Spiral, gerade im Expert, wenn du die Schwerter bekommst von ihr, dann ist die unglaublich. Ja. Ich finde es dann teilweise halt unfair, wenn du wegen so einer Mechanik, auch wenn du gut spielst, verlierst, weil du da halt wenig machen kannst. Das fand ich ein bisschen problematisch. Was ich am öftesten spiele, ist tatsächlich hier Magog, den Champion, weil ich finde, das ist so, die Runde dauert nicht ewig, es ist ein klares Ziel da und es ist mal was anderes. Du willst ja in dem Szenario, dass man bejubelt wird, da geht es ja nicht zwangsläufig darum, den Gegner 2-mal zu besiegen, wobei man dann auch ziemlich auf das Gleiche rauskommt, aber ja, ich finde den ist so am angenehmsten. Den kann man einfach mal zu zweit schön zwischen Reihen mal spielen und bietet doch auch immer eine Herausforderung. Genau.
Ja, das sehe ich ziemlich ähnlich. Also Magog macht mir auch am meisten Spaß. Ich mag das Szenario sehr, sehr gern. Ist cool gestaltet. Ich mag auch die Modularen. Also gerade bei Magog passen die Modularen irgendwie am wenigsten. Bei den anderen beiden passt das gut. Bei Magog irgendwie nicht so.
Ja, das stimmt.
Ich benutze tatsächlich manchmal auch einfach ein anderes Modulares, das mir einfach besser dazu passt. Also es gibt ja mittlerweile so viele Sachen und benutzt dann was anderes. Spiral ist halt auch wirklich so, manchmal hat man echt so einen Run, da kriegt man einfach so hart auf die Schnauze, gerade mit diesen Schwertern, und hat dann keine Chancen mehr, irgendwas zu machen. Und dass diese Schwerter kommen, ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, weil es gibt ja noch eine Treachery-Card, die das Ding auch aufdeckt, und es gibt die ja 2-mal und so weiter und so weiter. Das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend, obwohl die Mechanik auch sehr, sehr gut gefällt. Und Mojo war dann so ein bisschen bisher immer so ein kleiner Downer für mich, weil er so viel schwächer ist als die anderen beiden. Ich weiß, ich hatte noch nie wirklich ein Problem mit Mojo. Man kommt da relativ schnell durch, gerade wenn man, also dadurch, dass ich das auch häufig alle 3 Szenarien hintereinander spiele, die Decks kaum verändere, spiele ich Charaktere, die ganz gut Schaden machen können, weil das bei Magog hilft. Bei Spiral ist dann manchmal ein Problem, wenn man zu wenig Bedrohung entfernen kann oder sich zu schlecht um andere Dinge kümmern kann, aber Wenn man dann mal die Möglichkeit hat, ihr Schaden zu machen, ist es natürlich auch sehr sinnvoll, wenn man Charaktere hat, die viel Schaden machen können. Und das ist dann auch einfach so ein natürlicher Counter gegen Mojo. Viel Schaden machen in kurzer Zeit, dann ist es egal, wie viel Bedrohung er irgendwie irgendwo platziert, weil ihm einfach die Zeit ausgeht und nicht einem Spieler, weil man ihn einfach vorher fertig macht. Und vielleicht ist das so ein bisschen das Problem. Vielleicht müsste ich mal schlechtere Decks gegen Mojo spielen, aber bisher war das nie so ein Thema für mich tatsächlich, Mojo schnell zur Strecke zu bringen. Ja, die Modularen, auch wenn sie zu Magog nicht so passen, finde ich witzig gestaltet einfach. Einige Sachen sind wirklich lustig. Man erkennt so einige Anspielungen auf verschiedene Serien, auf verschiedene popkulturelle Dinge wieder. Natürlich findet man auch einige Sachen, die einfach Mojo-like sind, wieder. Ich mag das Sci-Fi-modulare Set tatsächlich am liebsten. Ich mag die, ja, hier Avalanche 9.0 und so weiter und so weiter. Diese Roboter-Version der Brotherhood gefällt mir extrem gut, benutze ich hin und wieder auch mal in anderen Spielen.
Ja, so hat jeder, glaube ich, so ein bisschen das was gefunden, was man so gerne, ja, reinhaut, ne? Ganz ja. Klar. Ja, es ist generell cool, auch Western und was es nicht alles gibt.
Ist schon lustig gemacht.
Es ist gut gemacht und ich finde vor allem die Umsetzung zu sagen, wir machen den und das ist ja im Endeffekt irgendwie ja so einfach so ein Taschenuniversum von einer riesigen Show. Ich finde das einfach sehr, sehr schön umgesetzt. Also da fühlt man sich schon manchmal beobachtet einfach durch, gerade bei Mojo und Margok mit dem Publikum und allem. Und das finde ich dann doch schon sehr passend gemacht von FFG an der Stelle.
Ja. Wo wenn nicht bei ihm, hätte man sich so ausleben können aus Sicht der Designer.
Ja, absolut. Das ist auch super wichtig. Das hatte ich ja damals auch schon. Also bei Spider-Man war das ja sehr ähnlich. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Held, den man erwartet. Gerade mit seiner Art von Humor. Ja, man hat ja so ein bisschen Looney Tunes Humor fast. Aber es hat einfach gut gepasst. Also es ist trotzdem kein Held, den ich jetzt viel spiele, auch wenn er gar nicht schlecht ist. Aber ich mochte einfach, dass sie die Möglichkeit hatten, sich mal so auszuleben. Und das ist ja im Prinzip Deadpool, der jetzt bald kommt. Auch, ne? Also Deadpool ist ja eigentlich auch nur eine große Verarsche von Deathstroke aus dem DC-Universum. Und da kann man sich dann halt auch so ausleben.
Das gut. Stimmt.
Dann würde ich sagen, kommen wir nochmal zurück zu den Helden, die sonst noch in diesem Cycle erschienen sind. Also da waren Cyclops, Phoenix, Wolverine, Storm, Gambit und Rogue. Und damit hat man schon so fast alle Charaktere, die einem auf Anhieb anfallen, wenn man an die X-Men denkt. Da gibt es noch viele, viele mehr. Also zum Beispiel Nightcrawler fehlt irgendwie noch. Aber die erschienen sind, sind schon so die man am ehesten wahrscheinlich mit den X-Men in Verbindung bringt. Also das wahrscheinlich auch, naja, relativ sinnvoll, dass die erschienen sind. Welcher dieser Helden hat euch am meisten positiv überrascht? Robin, möchtest du mal anfangen?
Also, man muss ja auch noch mal sagen, diese ganze Cycle, die Bilder auch, ist ja vieles von der Zeichentrickserie aus den 90ern inspiriert. Ne, da gab es ja Nightcrawler einfach gar nicht. Ne, darum wird der noch gar nicht so prominent gewesen sein an der Stelle. Überrascht hat einen auf jeden Fall, das hat man schon mal als thematisiert, Cyclops, dass dieser ja, langweilige, biedere Anführer dann doch von der Mechanik her sehr, sehr cool ist, sehr gut spielbar ist. Mein Highlight, ja, Achtung, kontroverse Meinung, im Laufe der Monate hat sich für mich Jean in Protection als mein Lieblingsdeck der ganzen X-Men herausgestellt. Mit so einem Bild von mit Karma, mit ich übernehme einen Minion, mit Armor, mit der Gegner greift einen anderen Schergen an, mit diesen Karten halt. Das macht mir Spaß, das passt zu meinem Spielstil. Lowlight, soll ich damit auch gleich loslegen?
Kannst du auch gerne machen, ja.
Lowlight ist für mich irgendwie Storm gewesen. Also jetzt nicht, weil sie schlecht ist, aber ich meine, ich hab meiner Frau die Kampagne gespielt, da habe ich Storm gespielt, irgendwie habe ich sie, glaube ich, seitdem nicht wieder rausgeholt. Irgendwie so ganz, ich kann ja gar nicht so genau sagen, was mich an ihr stört, aber so richtig catchen tut sie mich einfach nicht. Und wenn ich noch sehr wenig gespielt habe, ist eigentlich Rogue. Da habe ich definitiv noch Aufholbedarf, da ist bestimmt noch viele Möglichkeiten da, die ich noch gar nicht so gesehen habe.
Ja. Okay. Es gibt gerade im Livestream leichte technische Probleme. Falls ihr in den Chat schreibt, und das wird hier nicht angezeigt, nicht wundern, ich arbeite nebenbei dran. Wenn ihr in den Chat schreibt, sehe ich es trotzdem, auch wenn es vielleicht hier gerade nicht angezeigt wird, nicht wundern. Ja, gerne. Jetzt sollte wieder alles funktionieren. So, sorry für die Unterbrechung. Mimik mal, wie sind deine, was sind deine High- und Lowlights?
Ja, Highlight. Also ich meine, als erstes muss ich natürlich sagen, was hat mich am positivsten überrascht? Das ist ja nochmal was anderes als Highlight für mich. Und ich muss mich in dem Sinne bei Phoenix anschließen. Ich war mir sehr skeptisch allgemein. Ich meine, die Werte passen. Was mich sehr viel abgeschreckt hat, ist natürlich der Nemesis, der halt einfach manchmal ganz schön frustrierend sein kann und davon abhält zu sagen, ich habe jetzt mal Bock, Phoenix zu spielen. Ansonsten aktuell die Möglichkeit, mit ihr Dinge zu spielen und auch ähnlich wie Herr Rubin gemeint hat, gibt es echt interessante Art und Weise, wie man sie spielt. Also, dass man die Minions kontrolliert, da kann man mittlerweile ganz gut drauf spielen. Injustice gibt es auch schon sehr viele schöne Sachen, dass man dann Allies richtig schön aufbaut, die dann auch die ganze Bedrohung machen und man selber länger Phoenix sein kann, in Phoenix-Form. Von der würde ich sagen, hat mich der Held am positivsten überrascht. Man muss natürlich noch außer Acht lassen, es werden natürlich noch Karten kommen, die die ganze Psionic-Geschichte verstärken in der X-Factor-Schiene. Mhm. Die im Spoiler-Chat sind, wissen es vielleicht. Sonst sage ich aber weiter nichts dazu. Ja, Highlight und Lowlight. Ich muss sagen, es ist recht schwierig. Ich würde sagen, Lowlight ist leider Rogue. Ich habe sie ein paar Mal gespielt und sie fühlt sich einfach sehr friemelig an. Also, die Idee ist sehr schön mit den Trails und Trails zu klauen. Aber alles in allem hat sie unglaublich teure Events, die dann verschiedene Conditions hat, je nachdem, wen du getoucht hast. Na, dann gibt es ein Verteidigungsevent, was sehr cool ist. Du preventest allen Schaden, kriegst eine Tough-Karte. Für eins ist das super cool, aber auch nur, wenn du in dem Moment den Attacking Enemy getoucht hast. Das heißt, habe ich jetzt meinen anderen Helden getoucht, meinen Ally, den anderen Mitspieler, dann ist für diese Runde diese Karte auch nutzlos, wenn ich sie ziehe und sie bringt mir nichts. Und man hat viele so Passagen, wo man ganz kurz merkt, okay, irgendwie, ja, fehlen viele Ressourcen, man hat keine Ressourcengeneratoren und teure Karten. Und irgendwie spielt man dann doch einfach nur eine Sache manchmal aus und das war's. Und da habe ich auch noch keine große Lösung gefunden, für welchen Aspekt sie dann am besten wäre. Ich habe alle ausprobiert. Deswegen war ich da ein bisschen, ja, ich weiß nicht, sie ist einfach, fühlt sie sich noch nicht so gut an. Ändert sich vielleicht. Highlight war für mich an sich Gambit. Ich freue mich, seit dieses Spiel raus ist und hoffe und bete inständig, dass wir Gambit kriegen. Jetzt habe ich ihn. Ich spiele ihn gerne. Er ist supi, aber ich muss trotzdem leider da einklinken. Hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass er auf diese, ja, er ist ein bisschen Kartenspiel, ne, schmeißt Karten und so weiter, ein bisschen tricky drauf. Ich hätte mir gewünscht, ja, dass er so ein bisschen dieses Kartenfeeling auch bekommt, dass man das Deck irgendwie mal durchsucht oder mal eine Karte ziehen darf oder irgendwie das Deck ein bisschen manipulieren kann. Das habe ich so ein bisschen vermisst, oder dass man irgendwie, je nachdem, welche Ressource man discardet, dann irgendwie Bonis kriegt. Ja. Von daher war ich da leider ein bisschen enttäuscht vom ja, Aufbau von ihm selber. Trotz alledem macht er Spaß, sich zu chargen, die Karten zu schmeißen. Von daher, ich habe mich unglaublich lange für ihn gefreut. Es ist ein toller Held. Von daher verbuche ich ihn trotzdem als Highlight. Ja.
In welchem Aspekt spielst du ihn am liebsten?
Ich spiele am liebsten in Justice, weil ich einfach möglichst oft viele Karten ziehen kann im Alter Ego. Die Alter Ego-Fähigkeit natürlich ist ja auch einzigartig, dass er im Alter Ego auch schemen kann und dadurch halt immer recht safe die Charge-Counter sammeln kann und da auch kein Lebenproblem hat mit 9 HP. Ne? Genau.
Ja, Kann ich verstehen. Also ich muss sagen, mein absolutes Highlight der Welle ist tatsächlich Wolverine. Wolverine ist meiner Meinung nach der coolste. Es macht einfach Spaß, innerhalb von einer Runde einfach mal 18 Damage zu kloppen oder so. Ich mag Wolverine tatsächlich sehr, sehr gerne spielen. Die größte Überraschung für mich war auch Cyclops. Ich liebe seine Art und Weise, wie man ihn spielen kann. Ich spiele ihn super gerne halt auch mit Karma zusammen, weil es mit diesem MATLAB die Möglichkeit gibt, sie dann auch genau zu dem Zeitpunkt aufs Board zu holen, wenn man sie braucht. Ich habe ein Video in Planung, wo es tatsächlich um Karma und dann auch um die Fähigkeit von Phoenix gehen soll, gegnerische Charaktere zu übernehmen. Und da kann ich schon mal einen kleinen Ausblick rausgeben, was ein bisschen auffällig oder was natürlich auch sehr positiv gelagert ist. Die Szenarien, die in der X-Men-Welt spielen, die spiele ich dann auch häufig mit X-Men-Helden, neigen dazu, sehr gut für Karma und auch für Phoenix-Fähigkeit zu sein, Minions zu übernehmen. Und deswegen passt das auch ziemlich gut. Als gerade Phoenix angesprochen worden ist, dachte ich mir schon, Protection, okay, alles klar, dann geht's auch auf Karma, um eben Minions zu übernehmen. kann ich ein bisschen nachvollziehen. Ich muss allerdings sagen, mal abgesehen von Cyclops, Wolverine, manchmal Shadowcat, manchmal Colossus, spiele ich keinen der anderen Helden mehr, wirklich. Also Rogue finde ich auch wirklich schlecht, muss ich sagen. Da ist schon relativ schnell, nachdem ich sie gespielt habe, war mir klar, die spiele ich nicht gern. Und das größte Problem, das ich dann mit Gambit auch habe, tut mir leid, ist, dass Rogue und Gambit im Team-Up nicht wirklich gut miteinander funktionieren, weil Rogues Abilities einfach nicht gut zu Gambit passen, ne? Ihn zu taggen und zu übernehmen oder was auch immer. Das passt nicht so gut. Bei Gambit habe ich das Problem, dass er ein Charakter ist, den man schon sehr stark auf Alter Ego spielen kann, was ich generell nicht gerne mache. Ich versuche immer so lange wie möglich Held zu bleiben. Storm ist so ein bisschen, ich kann nicht mal was wirklich Negatives sagen, aber ich kann halt auch nichts Positives sagen. So, das ist so ein bisschen, ich müsste jetzt echt nochmal ins Set gucken, um zu gucken, was sie überhaupt so alles kann, weil es einfach so wenig in Erinnerung geblieben ist. Sie ist fast ein bisschen fad für das, was wir bisher so kennen. Ja, sie ist einfach nicht speziell genug.
Ich glaube, das deckt sich auch so ein bisschen mit der Aussage hier von Robin und auch von meiner. Sie ist stark, da kann man nichts sagen. Es ist super cool, du kannst richtig Threat removen, richtig Schaden machen, alle Allies boosten, du kannst irgendwie alles, aber irgendwie, ja,
schwierig. Sie ist auf jeden Fall auch nicht einsteigerfreundlich, ne? Mit dem Wetter, wann änderst du das Wetter, Aktion im Zug des Gegners, also das ist schon manchmal, muss man schon mehr nachdenken dabei.
Ja. Ja, und Phoenix, also da ist wirklich erstmal ihr Nemesis, ist häufig ein bisschen so ein Game-Over-Geschichte, muss man ja leider sagen. Und vielleicht wird sie jetzt deutlich besser oder deutlich auch leichter zu bauen, wenn jetzt ein paar mehr Psionic-Karten kommen.
Ja.
Ihr Heldendeck ist ein bisschen teuer. Also ihre Karten sind tendenziell ein bisschen teuer dafür, dass sie auch nicht so gut ist. Aber doch, sie kann ja mit ihrer Fähigkeit irgendwie Ressourcen generieren, ne? Ja. Ja, so war das. Trotzdem, manchmal möchte man das ja auch nicht, weil man eben die Form nicht wechseln möchte. Und dann sind ihre Karten manchmal ein bisschen teuer.
Teambuilding-Maßnahme.
Ja, wahrscheinlich ist es das, was man dann braucht, gerade wenn man dann noch mehr Psionic-Counter hat. Karten hat. Ja.
Und ja, das stimmt. Und Ressourcen wird ja auch ein bisschen eingegangen. Also es wird ja eine Doppelressource geben für Psionic-Karten. So viel. Sei mal gesagt.
Ja, die meisten Psionic-Karten, die müssten mit Psylocke dann kommen, nehme ich mal stark an. Ne?
Ja, genau.
Ja. Ah ja, genau. Die eine Karte ist ja auch schon in der Vorschau bekannt gewesen. Wir gehen da trotzdem nicht drauf ein, wir wollen nicht zu viel spoilern.
Richtig.
dafür sind ja die Vorschau-Videos dann da. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch gerne das Psylocke-Vorschau-Video an. Psylocke, eine Heldin. Also wir kommen nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, auf welchen der Helden wir uns, oder welche Helden und welche Szenarien wir uns freuen bei der nächsten Welle. Aber Psylocke kann ich jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall eine Heldin, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Ich habe jetzt schon sehr gute Ideen, wie ich sie spielen möchte, ein paar Karten einzubinden, die ich sonst nicht so gerne spiele. Aber da werden sie gut funktionieren. Ja. Ich würde dich mal ganz kurz nochmal auf Rogue zu sprechen kommen. Keiner von uns ist wirklich ein Riesenfan von Rogue, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Was hätte eurer Meinung nach anders sein müssen, damit sie besser funktioniert. Funktioniert ihre Fähigkeit so, wie ihr den Charakter aus Comics, aus der Serie oder sowas kennt? Und was hätte man vielleicht besser machen können bei ihr?
Also sie ist ja so ein bisschen so eine Weiterentwicklung, finde ich, von Valkyrie, ne, mit dem Deathglow, mit dem irgendjemanden antatschen, bei ihr immer die Bösen. Der Deathglow kostet 1, Touched ist jetzt 0 und kann auch an andere, also die Weiterentwicklung, ne, so wie bei Vision und Shadowcat, finde ich, ist schon gelungen. Aber wie es eben ja auch schon hieß, sie hat einfach auch so ein paar Karten, die teuer wirken, die, wo man erstmal wieder gucken muss, wen berührt man, die tot auf der Hand sein können. Ich hätte jetzt aber auch kein Rezept da in der Hinsicht. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Homebrew-Versionen von Rogue gibt, die da besser funktionieren.
Ja, also ich denke, man müsste halt, wenn man das Kit generell betrachtet, na, ich meine, positiv gesehen, sie ist 222, ja. Mit 11 Leben, glaube ich, 11 oder 12, ich glaube 11, ist sie ja auch ein bisschen über dem Durchschnitt, hat halt nur 3 Rec. Ja. Was cool ist, ist die Jacke, ja, mit dem plus 1 Fraud oder 1 Attack, je nachdem, was du getoucht hast, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Das Problem, was ich halt sehe, ist, ihre Fred-Karten kosten 2, was okay ist, ihre Attack-Karten kosten 3, was teuer ist. Ihre andere Karte, wo man touched irgendwie moven kann, kostet auch schon wieder 2. Was hier halt fehlt, ist ein Ressourcengenerator, denn ja, meistens läuft es darüber hinaus, dass man halt nur eine Karte von ihr spielt und noch was Kleines, wenn man Glück hat. Aber ich denke, daran mangelt es halt großartig, auch so kleine Kombos zu sagen, ich touch jetzt irgendwie deinen Charakter und zieh mir irgendeine coole Karte raus. Aber kann sie dann auch nicht spielen. Also ich finde, was es da ein bisschen hakelt, meiner Meinung nach, ist einfach Kosten oder Ressourcen. Ja. Mhm. Und das ist ja auch die Tendenz, wo die ganzen Decks hingehen. Ich habe mittlerweile die 2 okaysten Decks, die ich bisher gefunden habe, sind eigentlich ziemlich, ja, Leadership mit Band Together, dass man halt immer eine Dreier-Ressource hat. Ja. Mit dieser, für jeden Ally, den du kontrollierst, ist die ja eine Joker-Ressource wert. Oder halt, man toucht Kalu oder Adam Warlock, macht sich zum Sorcerer damit, also zum Mystic-Charakter und spielt dann Sorcerer Supreme. Also, die bauen dann die ganzen Avenger, Quatsch, was ist das? Deckwind Carrier, Heli Carrier, also die bauen sich halt alles voll mit Ressourcenkarten. Aber, dass man das halt machen muss, um sie zu spielen, sagt für dich schon viel aus.
Ja, es kostet ja auch unglaublich viel Zeit, das erstmal aufs Board zu bekommen, ne?
Genau.
Das ist ja super anstrengend.
Hab ich auch gesehen, Rogue als Mystiker, Rogue als Web Warrior, das fühlt sich einfach nicht so richtig an.
Nee. Ja. Sind euch die Fähigkeiten, die man durch Touched generiert, auch einfach, also mir ist das einfach so ein bisschen zu langweilig, wenn ich, je nachdem, was ich anhänge, kriege ich natürlich eine andere Fähigkeit, aber diese Fähigkeiten sind einfach zu wenig besonders, als dass ich da großen Wert drauf legen würde mit Touched. Geht euch das auch so? Also ich finde, Touched ist auch viel verschenktes Potenzial. Und auch hier wieder so eine Sache, die ich auch in meinem Video dann leider mal falsch erklärt hatte. Man hat ja im Solo das Problem, dass man ja keinen anderen Helden touchen kann. Geht euch das auch so, dass ihr das ein bisschen, also das Touched einfach, mal abgesehen davon, dass wir andere Karten damit interagieren, dass das zu langweilig ist?
Also meine Meinung dazu ist, ich glaube, Touch ist halt einfach die Brücke. Ja, ich glaube, Touch ist eigentlich nur dafür da zu sagen, du kriegst diesen Trade und anhand des Trades kannst du halt dann Sondereffekte durch diese Karten triggern. Was ja die eigentliche Mechanik ist. Also ich glaube, ich sehe die Karte schon eher als Brücke. Was ich sehr doof finde, muss ich auch an der Stelle sagen, dass man einen Hero touchen kann, aber wenn du halt Solo spielst, dann ist das halt nicht, ich finde sowas immer sehr komisch, Dinge zu haben, die man vielleicht gar nicht triggern kann. Ansonsten finde ich es eigentlich okay mit diesen Trades. Ich meine, es ermöglicht ja auch Raum zu sagen, man spielt irgendwie andersrum. Ich meine, in Protection gibt es ja die Möglichkeit, sich Retaliate 1 zu geben. Dadurch hat man praktisch eigentlich permanent alle Upgrades ja auch schon auf einer besseren Stufe. Wenn man dann noch praktisch einen Minion toucht dann, oder einen Ally und den Aerial Trade hat, dürfte man sogar 2 Sachen von ihren Karten triggern. Also das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit für die Zukunft, aber das Einzige, was aktuell da möglich ist, ist Retaliate 1 zu bekommen durch, ich glaube, wenn du volles Leben hast, ich weiß gar nicht, wie die Karte ja, gerade genau, heißt. Ne?
Genau. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ich weiß, das Artwork, da ist Iron Man drauf, aber
ja, ja.
Genau. Es geht nur, wenn man
mehr Lebens...
Ja, genau. Ich glaube, Dauntless. Ne? Ich meine, das ist cool, aber ich sehe es eher als Brücke, muss ich sagen.
Ich habe es dann immer versucht, also ich habe sie auch mal mit Spectrum zusammengespielt. Wenn sie dann toucht, dann ist sie ja quasi gestählt und fliegend zugleich. Mhm. Hat sie halt schon mal zwei Boni. Ja. Aber es könnte mehr sein, was Touch irgendwie verleiht. Ne? Wenn sie jetzt einen Verbündeten toucht, dann hat sie fliegend. Ja, fliegend ist ein Merkmal. Dann hat sie ja quasi keine Heldenfähigkeit in dem Sinne.
Ja, zumal sie ja eigentlich eh irgendwie fliegend sein sollte. Ich meine, das ist ja einer ihrer Grundfähigkeiten. Das ist ja nichts, was sie jemandem klaut generell. Ja. Das, ja, weiß ich auch nicht. Okay. Also, wir halten fest, das Grundproblem bei Rogue sind Ressourcen, definitiv. Kann man das irgendwie umgehen? Ist sie vermeintlich stark? Oder zumindest nicht schlechter als andere, aber so hat sie doch ein paar essentielle Probleme. Obwohl ich ihr Set an sich ganz gerne mag, weil mit Karma, Armor, die dabei sind, Unflappable, falls man die Karte noch nicht hat, sind ein paar gute Karten in ihrem Set dabei, wie ich sehe. X-Gen ist auch eine interessante Karte. Ja, wahrscheinlich haben sie da die ganz interessanten Karten reingepackt, damit man sie überhaupt kauft. Ja.
Ja. Ist wahrscheinlich auch ein Charakter, der im Multiplayer auch besser funktioniert vielleicht, ne? Wenn man mit Helicarrier, Avengers, Menschen, X-Jet noch irgendwie helfen kann an der Stelle.
Vielleicht da auch ein kleiner Tipp, die Superpower Adaption, ja, die praktisch sagt, wenn Touched an einem freundlichen Charakter ist, darf man den Discard Pie nach derselben Klassifizierung durchsuchen. Ist halt dahingegen interessant, wenn ihr Gambit touchen solltet, dann dürft ihr praktisch tatsächlich ihr Deck nach einer Identity-Karte durchsuchen, ja, weil das die Klassifizierung ist. Oder in Leadership, wenn ihr einen blauen Ally toucht, könntet ihr im Endeffekt jederzeit eine Strange in Numbers euch aus dem Discard zocken. Das wäre eine Möglichkeit, um so ein bisschen diese Ressourcensache zu umgehen. Mal als kleiner Tipp, falls jemand jetzt trotzdem unbedingt Rogue spielen möchte und
ja. Okay. Wolverine ist eins meiner Highlights oder mein Highlight in dieser Box. Ich glaube, Wolverine wahrscheinlich einer der beliebtesten Charaktere überhaupt. Ich denke mal, die allermeisten, die sich die X-Men-Welle angeschaut haben, haben sich ja dann auch für Wolverine entschieden. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Wolverine ist schon echt nicht schlecht. Und auch das Set mit den Karten, die ausgeführt worden sind, war ganz, ganz nützlich, gerade für ihn. Eure Meinung zu Wolverine? Spielt ihr den auch gerne?
Grundsolide. Also ich habe es ja schon mal öfters mal gesagt, wenn ich mit meiner Frau zusammenspiele, belasse ich ihr immer so ein bisschen die Damage-Dealer, weil ihr das am meisten Spaß macht. Also hat sie Wolverine bei uns in der Kampagne gespielt. Erwähnenswert, ich glaube, bei Wolverine müsste ja auch Sunfire dabei gewesen sein.
Ja, richtig.
Also einer der nützlichsten, besten Allies, der auch in jedem Aggression-Deck dabei sein sollte. Ansonsten, ich finde Wolverine völlig okay, nicht super gut, er macht das, was man erwartet, völlig solide.
Ja, ganz kurz nochmal zu Sunfire, ein Verbündeter, der 2 Ressourcen kostet. Für Leute, die das hier nur als Podcast hören und jetzt nicht als Video sehen, ich habe ihn gerade offen. 1 Raw, 2 Attack, 2 Lebenspunkte für 2 Ressourcen. Er ist natürlich ein X-Man und er hat eine Response-Fähigkeit. Nachdem man ihn von seiner Hand spielt, kann man eine Energieressource ausgeben und kann dann ein Attachment des Gegners ablegen, das diese Hero-Action oder Hero-Response-Fähigkeit hat. Ihr kennt das, ne? Also als Heldenaktion gebt eine Ressource davon, davon und davon aus und dann könnt ihr dieses Attachment ablegen und bei ihm müssen wir eben nur eine Energieressource ausgeben. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr stark. Dann hat er auch noch 2 Angriff, was für einen Charakter, der 2 Ressourcen nur kostet, schon ziemlich gut ist. Ja, also ihr spielt ihn aus, erledigt damit ein Attachment des Gegners, greift nochmal für 2 an und habt dann auch noch einen Blocker.
Ja. Ja. Doch, also kurz mein Fazit zu Wolverine auch. Stimme ich voll und ganz zu. Ist stimmig, passt, sehr schön umgesetzt mit dem Heilfaktor. Mit der Frenzy, wenn man angegriffen wird, eine Karte ziehen und so. Finde ich ultra witzig. Lässt wieder Raum für Decks offen, aber ja, der ist klasse, kann man nicht sagen. Super gelungen.
Ja, ich finde ihn auch wirklich gut. Ich mag halt seinen Schnellstart, ne? Also, wie häufig man schon in den ersten zwei Runden so viel Schaden machen kann, wenn es einfach gut passt, das ist schon wirklich interessant. Und dann ist er eigentlich auch wirklich konstant solide. Also ich finde, er hat keinen großen Dropdown. Man hat selten irgendwie Runden, in denen man wenig oder gar nichts machen kann. Das funktioniert bei ihm eigentlich immer ziemlich gut. Ich meine, Schaden hilft eigentlich so gut wie immer. Aber das funktioniert, finde ich, gut. Ich finde, Wolverine ist meiner Meinung nach tatsächlich der zweitstärkste Held aus dieser Welle nach Cyclops.
Habt ihr ihn schon in anderen Aspekten als Aggression gespielt? Wie hat das funktioniert?
Also, nur mal zum Ausprobieren. Justice hat noch ganz gut funktioniert. Das andere hat wahrscheinlich, ist schon lange her, aber es hat wahrscheinlich auch funktioniert. Aber ich weiß, er ist halt so ein Charakter, den muss man Aggression spielen. Ich finde, es geht nichts anderes.
Ja, ich hatte ihn auch mal in Protection gespielt. Ist halt super möglich durch die Readies und die Heilungen. Ne? What doesn't kill me ist da einfach eine Supi-Karte. Paar Readies bekommen. Die ganzen Attack-Events in Protection, die sind ja auch teilweise teuer. Irgendwie die Hard Knocks für 3 zum Beispiel hier, wo man 4 Damage an den Minion macht und wenn er besiegt ist, kriegt man Tough. Kann man halt auch mal schnell mit seinen Krallen bezahlen. Funktioniert auch gut, aber am meisten Spaß, denke ich, und passt auch am besten, ist einfach Aggression.
Ja. Es gibt einfach Charaktere, die kann man nur in einem Aspekt spielen, weil es einfach sonst thematisch nicht passt. Und Wolverine nicht in Aggression zu spielen, das gehört sich einfach nicht. Okay. Ja, wir haben jetzt schon wieder 46 Minuten. Ich würde sagen, wir geben noch mal einen kleinen Ausblick auf das, was kommt. Angekündigte Geschichten sind natürlich die Next Evolution Box mit mit Cable und Domino als Helden. Psylocke ist angekündigt, Angel ist angekündigt, X-23 ist angekündigt und relativ frisch auch Deadpool. Ganzen Vorschau-Videos gibt es natürlich auf meinem Kanal, falls ihr die noch nicht gesehen haben solltet. Aber habt ihr mit Sicherheit. Welcher dieser Charaktere, ich weiß, Mimika hat schon den ein oder anderen spielen können, welcher dieser Charaktere ist denn der, auf den ihr euch am meisten freut? Dann lassen wir doch Rubin mal anfangen.
Ja. Am meisten freuen auf Angel. Ne, mit Ariel, mit den ganzen Ariel-Karten, die den Ariel-Aspekt supporten, werden ja auch für andere Helden wieder interessant. Mit diesem Aufklappen von Archangel, dann das wird sich aber gut anfühlen. Darauf freue ich mich am meisten.
Ich habe es ja auch noch nicht gespielt, deswegen bin ich mal so frei und übernehme das hier als Zweiter. Also, als ich Psylocke gesehen habe, war ich total begeistert. Psylocke sieht richtig interessant aus. Dann kam Angel, finde ich, sieht auch super interessant aus. X-23 habe ich dann gesehen, fand ich auch mega interessant. Und ich weiß noch nicht, welcher von diesen drei Helden mich am meisten begeistert. Ich denke, es wird Psylocke sein. Also Psylocke gefällt mir schon richtig gut, weil ich auch sofort Ideen hatte, wie ich sie spielen möchte, auf was ich gehen möchte. Sie kommt im Justice-Aspekt. Ich werde auf jeden Fall auf Aggression umswitchen. Das weiß ich jetzt schon. Und da freue ich mich tatsächlich am meisten drauf.
Cool. Ja gut, also ich freue mich trotz alledem am meisten. Das geht jetzt einfach mal nicht um Spielstärke. Freue ich mich einfach auf Domino, weil das auch so ein Charakter ist, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich mag diese Probability, diese Wahrscheinlichkeitsgeschichten im Universum sowieso ganz gerne. Und ja, bin auch sehr gespannt, beziehungsweise freue mich drauf, wie das umgesetzt ist. Und deswegen freue ich mich am meisten auf Domino. Ansonsten würde ich auch sagen, so an zweiter Stelle kommt Psylocke definitiv. Eben, weil man da schon viele Ideen hat. Ja, genau.
Bei den Szenarien, also zumindest die wir kennen, das sind ja die Marauders in 2 Szenarien. Bin mal gespannt, wie gut das funktionieren wird. Juggernaut kommt, Mr. Sinister, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im X-Men-Universum, und Strife. Was sagt euch da? Allein schon thematisch vielleicht auch nur am ehesten zu?
Marauders, also Mutant Massacre habe ich auch im Comic liegen, ganz ikonische Geschichte. Aber ich bin beim zweiten Szenario bin ich etwas skeptisch, ob das gut umgesetzt wird. Aber das erste wird, glaube ich, richtig cool sein.
Ich würde behaupten, Juggernaut, weil das, glaube ich, thematisch wieder sehr interessant umgesetzt ist von Fantasy Flight. Glaube ich, weiß ich nicht.
Da habe ich halt noch gar keinen Plan, was dieses Szenario so besonders machen wird. Ich finde, da hat man noch sehr wenig gesehen.
Ja, also 4 Karten sind bislang erst bekannt, offiziell bekannt, sagen wir es mal so. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Also ich gehe mal davon aus, dass er einfach sehr schnell sehr viel Schaden machen kann und das die Sache ist, die man so ein bisschen aufhalten muss. Ja.
Gab es zu Juggernaut schon Spoiler, die ich nicht gesehen habe? Ist da schon mehr bekannt?
Wenn du sie suchst, wirst du sie komplett finden.
Genau. Also ich kenne sie auch nicht. Ich kenne tatsächlich auch erst das, was auf Hall of Heroes bekannt ist. Und das sind eben, glaube ich, sogar tatsächlich nur 4 Karten. Ich muss mich auch ein bisschen überraschen lassen. Zu viel Spoilern ist auch nicht
genau. Spannend. Das ist auch der Punkt. Also ich weiß auch nicht mehr. Bei Villains habe ich auch ausgeschalten. Ja, ich bin immer sehr heiß auf Spoiler, da bin ich ehrlich. Aber bei Villains hört es bei mir auf, weil genau das ist ja der schöne Moment, die dann nicht zu kennen und zu genießen eine ganze Zeit lang. Und zu dem, was bekannt ist. Ja, ich denke, es wird sich halt überwiegend darum drehen, dass er halt seine Momentums halt aufbaut und sehr viel reinhauen wird. Ne?
Das denke ich auch. Und ich sehe das auch ehrlich gesagt ein bisschen ähnlich, was die Spoiler angeht. Klar, Helden, wenn man die früh gespoilert hat, ist das gut, weil man muss ja eh ein Deck für diesen Helden bauen, da muss man eh alles kennen. Aber wenn man so einen Schurken dann das erste Mal spielt und hat so ein paar Aha-Momente, weil auf einmal was aufgedeckt wird, mit dem man nicht gerechnet hat, oder auch einfach was aufgedeckt wird, was so geil zu diesem Charakter passt, dann freut man sich einfach. Und das ist schöner, wenn man nicht gespoilert wird. Ja, ja, also ich freue mich persönlich, egal wie die Mechaniken sind, ich freue mich extrem auf Mr. Sinister. Also, ich habe ja vor einiger Zeit angefangen, den aktuellen Comic Run zu lesen. Kann ich euch auch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Ich glaube, der Autor heißt Hickman, wenn ich mich nicht irre, mit dieser ganzen Krakoa-Geschichte. Das ist endlich mal eine X-Men-Story, die auch mir richtig, richtig gut gefällt. Und Mr. Sinister hat gerade jetzt in der Die unsterblichen X-Men, also so ein, das gehört alles zusammen, ja, alle Geschichten gehören irgendwie zusammen. Hat da auf jeden Fall einen großen Stellenwert, ist wichtig für die Story aktuell und das ist mega geil. Ich liebe diesen Charakter einfach.
Ja. Jetzt denke ich schon sehr interessant. Wird, glaube ich, auch sehr happig dann, kann ich mir vorstellen, aber.
Ja. Ja. Ich bin mal gespannt, wie Strife wird, wie der Boss ist, weil wir hatten ja schon vorhin drüber gesprochen. Bosse sind ja normalerweise immer ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen unfair. Der wirkt auf den ersten Blick, ich weiß nicht, nicht ganz so stark, weil er auch wenig Lebenspunkte hat. Also bekannt ist ja die erste Variante, also eine erste Stufe. Und der sieht schlagbar aus auf den ersten Blick. War gespannt, wie sich das dann tatsächlich entwickelt. Ja.
Freut ihr euch auf die Player-Side-Schemes? Was denkt ihr, was das für einen Impact auf das Spiel haben wird?
Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein. Die sind ultra stark. Und ich glaube, man hat vielleicht auch erst etwas später gemerkt, wie stark die sind. Und hat dann erst dieses Limit reingehauen, dass wenn man nur mit 2 Spielern, also 1 oder 2 Spieler spielt, darf maximal 1 pro Spieler oder 1 insgesamt auf dem Board sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die begrenzt. Und da steht ja.
Genau.
Ein insgesamt oder 1 pro Spiel?
Du hast recht, bei 1 bis 2 Spielern darf nur 1 Side-Scheme, Player-Side-Scheme vorhanden sein.
Ja, okay, genau. Und bei 3 bis 4 eben dann 2 gleichzeitig, ne? Und das steht ja nicht auf diesen Player-Side-Schemes drauf. Klar, passt das platzmäßig nicht oder so, es ist eben so eine Sache, aber es wirkt fast ein bisschen, als hätten sie diese Regel im Nachhinein hinzugefügt. Es wundert mich nämlich sonst, dass es auf den ersten Player-Side-Schemes, die so erschienen sind, nicht draufsteht, weil normalerweise machen sie das jetzt ganz gerne. Oder irgendein Keyword zu erfinden, das dafür sorgt, dass eben nicht so viele gleichzeitig im Spiel sein können. Aber hier ist es dann eben als Regel nachgereicht worden oder kommt gleichzeitig als Regel mit den Player-Side-Schemes. Die haben alle dieses Victory-Keyword. Das bedeutet, man kann sie einmal benutzen und dann sind sie raus. Das ist zum Beispiel für Cable auch wichtig, weil er damit dann interagiert, wenn diese Side-Schemes eben besiegt sind und abgeschlossen sind. Es ist ganz nett, falls man mal zwischendurch nichts anderes zu tun hat, kann man sich so ein bisschen um das Player-Side-Scheme kümmern. Es ist eine Belohnung dafür, dass man innerhalb des Spiels sich um ein weiteres Problem, sage ich mal, kümmert, obwohl diese Player-Side-Schemes verursachen ja selten wirklich aktiv Probleme. Ich habe ein bisschen ein Problem damit, mit einer Sache, die wir bei X23 gesehen haben. Da kommt ein Player-Side-Scheme, das für mich einfach komplett übertrieben ist und das Spiel ein bisschen aus der Balance wirft. Und deswegen bin ich ein bisschen zwiegespalten, um ehrlich zu sein.
Okay. Also mein Eindruck zu den Player-Side-Schemes, da ich ja Dexbauer habe ich sie ein bisschen gespielt, keine inhaltlichen Spoiler, nur mein Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass ich erst dachte, gerade das, was du meintest bei X23, ja, das ist ein recht starkes Player-Side-Scheme, braucht ja auch 5 pro Spieler, hat 5 pro Spieler. Ich wollte es erst wie ein Wilder in Decks schmeißen, habe aber tatsächlich gemerkt, es passt trotzdem nicht so ganz. Ich meine, die sind nett, die sind stark. Für manche Helden wird es auf jeden Fall sehr stark sein. Aber ich spiele ausschließlich Expert. Und ich habe bisher gemerkt, es ist gar nicht so einfach, die Player-Side-Schemes innerhalb einer Runde zu machen. Das heißt, die erst auf die Hand zu bekommen, sie auszuspielen, mit Kosten verbunden hier und da. Sie zu besiegen, ist meistens eine Sache, die braucht ein bisschen Zeit. Die wird man nicht innerhalb von 2 Runden eigentlich schaffen. Ja. Solo-Eftel, wenn das Cap nicht so groß ist. Und dahingehend denke ich, die Gegner werden aktuell auch nicht leichter, sondern schwerer. Und so haben auch schwächere Helden zum einen die Möglichkeit, da einen gewissen Boost zu bekommen. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so krass, wie ich es mir vorgestellt habe, war es dann nicht. Das war mein Eindruck. Ich bin dann gespannt, wie der Eindruck ist, wenn wir mal wieder zusammen quatschen sollten. Aber das ist mein Eindruck bisher, dass das gar nicht so heftig ist, wie ich es gedacht habe.
Ja. Okay, danke für die Einschätzung. Also ich war auch skeptisch, oder bin da auch skeptisch. Ich komme ja aus dem Herr der Ringe Living Card Game. Da haben sie auch irgendwann in einem Zyklus quasi die, ich nenne es doch mal Player-Side-Schemes, Nebenpläne eingeführt. Ich glaube, ich habe jetzt schon bei Marvel Champions mehr Nebenpläne, Spieler-Nebenpläne gesehen, als bei Herr der Ringe insgesamt erschienen sind. Also es ist sehr viel, was da kommt und ja, auch sehr viel, sehr starke Sachen halt.
Ja, also schon mal gut zu hören, dass jemand, der die aktiv schon ausprobiert hat, sagt, dass die vielleicht nicht so übermächtig sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick klingen. Du hast wahrscheinlich recht. Man muss die spielen, man muss schauen. Ich finde gerade dieses eine, dass man Stat-Boost bringt und dann auch noch sich andauernd, also eine Karte ziehen lässt, es hört sich schon extrem stark an. Wenn ich das denke, wie das bei Quicksilver zum Beispiel wäre, wenn der noch einen weiteren Stat-Boost bekommt, ist das schon extrem gut. Ich hatte überlegt, das vielleicht auf Hulk zu spielen, damit Hulk vielleicht ein bisschen einen Boost bekommt. Da könnte natürlich dann die Hürde sein, die Bedrohungsmarker zu entfernen, um dieses 70 Upgrade zu generieren. Ich bin gespannt. Mal schauen. Ich werde es auf jeden Fall spielen und dann ausprobieren und dann meine Meinung vielleicht nochmal ändern. Einen letzten Punkt, den ich nochmal ansprechen möchte, ist die letzte Ankündigung. Und zwar Deadpool, der ja auch in einem eigenen oder einen weiteren Aspekt mitbringt. Mimikma und ich hatten uns vor der Aufnahme schon mal oder vor dem Podcast schon mal kurz drüber unterhalten, was wir da so von halten. Und ja, ich weiß nicht, was ich von Deadpool so insgesamt halten soll. Ich denke nicht. Echt, ich gebe mein Statement mal zum Schluss ab. Rubin, du darfst gerne anfangen. Was hältst du von Deadpool und speziell dann auch, was hältst du von diesem neuen Aspekt, der mit ihm kommt?
Also ich kann mich da dem Satz, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, also bisher einfach nur anschließen. Sorry, ist leider so. Also der Held, ich finde so ein Acceleration-Token oder mit Acceleration-Token zu spielen, ist halt super gefährlich. Da finde ich Star-Lord noch irgendwie ungefährlicher quasi. Keine Ahnung. Also ich werde es auch ausprobieren, auch verschiedene Aspekte, die nicht dieser Pool-Aspekt sicherlich sind, ausprobieren. Aber ich glaube nicht, ich hatte es auch schon im Discord geschrieben, meins ist das nicht so richtig. Ich glaube nicht, dass ich den sehr oft spielen werde. Ich glaube, dass der in mein Herz arbeiten wird. Und diesen Pool-Aspekt, nee, auch nicht. Also ich glaube, das ist nicht so meins.
Ja, also ich schließe mich an. Ich finde, Star-Lord ist auch manchmal so hart an der Schmerzgrenze, wo ich sage, da muss man geschickt spielen, dann geht das, dann ist das mal spaßig. Aber ich finde, Deadpool legt nochmal einen obendrauf. Und wenn ich überlege, von meinen bisherigen ganzen Spielen, wenn man die ganzen Acclarations-Sachen, die ganzen Bildchen auf diesen Side-Schemes nicht wegkriegt, nicht sehr bald wegkriegt, bricht das einem sehr schnell den Hals, in Expert zumindest, ja. Also ich wüsste jetzt keinen Moment, wo ich aktiv sagen möchte, ich hau mir jetzt ein Ally oder ein Side-Scheme raus, bei dem die Tokens drauf sind, weil vor allem der Effekt dafür nicht stark genug ist. Ich meine, der Pool-Aspekt möchte ja so ein bisschen diese ganzen Symbole sehen, um zu funktionieren. Aber wenn ich mir dann denke, du preventest einen Schaden für jedes Symbol oder so zum Beispiel, dann ist das mal schön, weil man vielleicht 4 Schaden verhindert hat. Aber dadurch hat der Gegner natürlich auch zum einen Schaden, den er mehr macht. Du hast die Encounter-Karte mehr, du hast die Acclaration mehr und dann noch das Crisis-Icon. Also ich finde, das rechnet sich halt einfach auch nicht und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es funktioniert. Es muss ja geplaytestet sein, das wundert mich nur immer sehr, aber ich weiß nicht, also ganz schwierig.
Dass irgendwas geplaytestet sein muss, wundert mich auch ganz häufig bei vielen Dingen, aber naja, wer weiß. Ich glaube häufig, dass die Entwickler, es wurde ja auch schon mal irgendwann in den Kommentaren gesprochen, dass es den Entwicklern eher darum geht, so die Regelgeschichten auszuschließen, dass keine Loops entstehen und so weiter und so weiter. Und weniger irgendwie so ein Balancing reinzubekommen, was ja ehrlich gesagt auch nicht unbedingt in einem kooperativen Spiel unbedingt so notwendig ist.
Ja, das stimmt.
Mittlerweile müssen sie eigentlich genug Erfahrung haben, dass sie wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Vielleicht sagen sie sich beim Charakter wie bei Deadpool aber auch, kommt, ist egal. Hauptsache, der spielt sich einfach komplett bescheuert und wenn er einfach Sachen schlimmer macht, ist das ja auch so ein bisschen charaktertreu. Aber ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Das ist nämlich auch meine Sorge, dass den negativen Aspekt, den er ins Spiel bringt, die positiven Sachen, die er dadurch generiert, dass das sich nicht ausgleicht. Das war ja ein bisschen, also bei Star-Lord ging es mir jetzt zum Beispiel auch so. Zusätzlich Counter-Cards, die man nehmen kann, um Ressourcen zu generieren, brechen einem das Genick, wenn man das zu viel macht und nicht mit Bedacht macht. Sogar bei Scarlet Witch habe ich so ein bisschen das Problem. Wenn man zu schnell durchs Encounter-Deck geht, gibt es diese Acclaration-Tokens und das macht einem das Leben dann auch schwer. Und bei Deadpool ist das wieder sehr, sehr ähnlich. Also darauf zu setzen, dass der Gegner seinen Plan schnell abschließt oder schneller abschließen kann, nur um ein bisschen stärker zu werden oder diese Symbole zu generieren, damit man irgendwelche Vorteile hat, finde ich, hört sich extrem gefährlich an. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wie gut das dann tatsächlich funktionieren wird. Ja.
Ich meine, was man ihm zugute halten muss, seine alte Ego-Fähigkeit, Break the Fourth Wall, ne? Ist natürlich nett, weil man sich, jetzt muss ich kurz, ach, das ist ein Event, dann sage ich nichts, skippe die Karte, es ist noch nicht vorbei, wo man dann den Threat Value um 2 erhöht für jeden Acclaration Token, aber das ist ein Upgrade, das kann man gar nicht suchen. Ich dachte gerade, man hätte das suchen können, dann wäre das natürlich alles etwas entspannter.
Ja, aber nein, leider nicht. Ja.
Habe ich mich leider geirrt.
Ja. Also er wird seine Fans und Zielgruppe haben. Wir drei gehören nicht so unbedingt dazu.
Nee, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mittlerweile bestimmt über 200 Paperbacks hier stehen und ich habe Deadpool 1 hier stehen aus der mehr oder weniger aktuellen Neustartwelle, die ja irgendwann 2018, 2019 angefangen hat. Das ist mit Fantastic Four 2 das einzige, das Comic, das ich nicht zu Ende gelesen habe, weil ich es nicht gut fand, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, die meisten finden Deadpool cool, weil sie den ersten und vielleicht noch den zweiten Deadpool-Film gut finden. Obwohl sein erster Auftritt in Wolverine war ja auch grandios schlecht. Die Comics haben mich irgendwie bei Deadpool auch noch nie so überzeugt. Und spielerisch hier überzeugt er mich ehrlich gesagt bislang auch noch nicht so. Ich habe gerade den Kommentar gesucht. Ich glaube, der wurde leider gelöscht unter meinem YouTube-Video. Keine Ahnung warum, aber jemand hat nochmal angesprochen, dass ja der Symbiont-Suit, also der Symbionten-Anzug aus der Sinister-Motivs-Box 10 Lebenspunkte gibt und das in Kombination mit einem seiner Angriffsevents für 0 Ressourcen, was so viel Schaden macht, wie man die Lebenspunkte eben ausgibt, kann natürlich schon ziemlich hart reinhauen. Selbst nur das beides in Kombination wären schon mal 19 potenzielle Schaden. Wenn man sich nur darauf konzentriert, vielleicht funktioniert er dann doch ziemlich gut, wer weiß.
Venom Pool.
Mit 8 Rec. Alles in allem, glaube ich, geht es sowieso darauf hinaus, dass man einfach nur sehr, sehr, sehr schnell sein will, dass es am Ende dann gar nicht juckt mit dem Acclarations oder sonstigen Schemes. Ne?
Aber ja.
Das muss auch der Spielstil sein. Du kannst ja keine Zeit lassen, wenn so viel Token auf den Schemes liegen. Also, das geht ja einfach nicht.
Aber denkt ihr, dass, ich meine, wir haben ja jetzt den neuen rosa Aspekt und es steht ja noch wahrscheinlich eine Box aus, wenn man das mal so sieht. Also ich denke, dass eine Team-Up-Box kommen wird mit nochmal X-Men und X-Force, weil der Aufschrei nach Nightcrawler und Co. ist ja doch recht groß, ja. Ich könnte es mir vorstellen, dass dann ja noch was kommt und ob der dann halt noch ein bisschen aufgefresht wird auch, dieser Pool-Aspekt, wäre halt die einzigste Chance, oder?
Also ich kann mir vorstellen, dass so ein Charakter wie Gwenpool kommt. Das passt einfach auch farblich sehr, sehr gut. Ja. Auch das so ein bisschen eher so ein spaßiger Charakter, das würde dann vielleicht passen. Vielleicht nicht unbedingt mit der nächsten Welle, aber vielleicht kommt mal wieder so eine Füllerwelle, wie wir sie damals hatten mit War Machine und Vision und so. Das hat ja war ja von allem so ein bisschen was dabei. Vielleicht kommt sowas ja nach der nächsten Welle oder innerhalb der nächsten Welle.
Auf jeden Fall auch ein Aspekt, wo sich dann die Designer austoben können.
Ja, natürlich. Ne? Hier sei auch nochmal gesagt, für alle, die es vielleicht nicht gelesen haben oder nicht verstanden haben, es kommt eben ein neuer Aspekt, der Pool-Aspekt, der auch wirklich für jeden Helden spielbar ist. Ja? Ihr könnt Captain America Pool spielen, Spider-Pool spielen, wie ihr wollt. Das könnt ihr tatsächlich mit jedem Charakter kombinieren, nicht nur mit Deadpool, und Deadpool kann natürlich auch in jedem beliebigen Aspekt gespielt werden, nicht nur im Pool-Aspekt. Ja,
ja, ich denke mal, auch was die Spoiler hier angeht, was der Spoiler, den offiziellen Leak hier, wenn halt noch ein paar Karten dann, also wenn er dann final rauskommt, vielleicht sind ja dann auch viele coole Karten dabei, dass man diese ganze Acclaration-Sache komplett fallen lassen kann. Ja, ich meine, ja. Die Grundbekannten, der Cut-Upper und so und alles ist ja bisher trotzdem gut. Ha? Vielleicht kann man das ja so ein bisschen umgehen dann und dann ist der auch machbarer. Ja.
Ja.
Wir werden es herausfinden.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie sehr ich auf die Mütze kriege, wenn ich Deadpool im Video schlecht bewerten werde. Egal,
ja.
Werden wir dann sehen. Aber egal. Vielleicht ist er auch wirklich super. Also es ist häufig so, dass ich dann halt auch mal daneben liege. Zum Glück kommt das nicht mehr ganz so häufig vor, aber auf den ersten Blick ist er hoffentlich besser, als er wirkt. So. Eine allerletzte Sache möchte ich euch noch fragen. Die nächste Welle ist ja auch quasi, ist die komplett bekannt? Ja, danach müsste ja schon wieder die nächste Box kommen. Was erwartet ihr nach der X-Force-Welle? Kommt nochmal, wurde ja eben schon angesprochen, kommt nochmal eine X-Men-Welle? Kommt nochmal so eine Kombination aus X-Men, X-Force oder anderen Geschichten? Und wenn ja, was erwartet ihr und wer fehlt euch gerade aus dem X-Men-Universum noch am ehesten?
Die Frage ist rhetorisch, oder? Also ich meine, da kannst du halt nur eine Antwort drauf geben.
Die da wäre?
Apokalypse.
Ja, auf jeden Fall. Aber kommt der innerhalb einer Kampagnenbox? Meinst du, dass es noch genug Szenarien gibt, also genug Charaktere für Szenarien gibt, um nochmal eine Kampagnenbox mit Apokalypse zu machen? Alleine seine apokalyptischen Reiter könnte man ja nehmen, ist schon klar, aber...
Genau.
Meinst du, das wird eine Box? Ich kann euch mal kurz sagen, wartet mal ab am 18., wenn ihr das die Grundbox habt und die Story seht, das erklärt schon vieles.
Okay, mehr sage ich also nicht. Also wieder gespoilert wie im Teil davor mit Mr. Sinister.
Also in der Spoiler, ja, in der Spoiler-Section bei dir wird man es definitiv sehen, wer es möchte wahrscheinlich.
Ja.
Da kriegt man eine Antwort. Aber so, ja.
Ich hätte mir für Apocalypse auch ein Szenario-Pack quasi vorstellen können, aber da ja jetzt innerhalb des Cycles keins announced ist und es ja, wir jetzt über die nächste große Box schon wieder spekulieren, kann es eigentlich nur das sein. Und ja, die vier Reiter oder Ozymandias, da gibt es genügend Charaktere noch um ihn herum und auch Encounter-Sets, die da möglich wären.
Und auf der Heldenseite, was siehst du da noch? Klar, Nightcrawler hatten wir schon. Noch irgendwelche unverzichtbaren Helden?
Unverzichtbar weiß ich nicht, aber Iceman, auf jeden Fall ein Charakter, der auf jeden Fall eine Art, eine neue Mechanik irgendwie mitbringen kann. Also Charaktere gibt es noch ganz viele.
denke auch, Iceman ist ja auch von der Community ein sehr hoch angesehener, Nightcrawler ist und Beast sind alle von der Community sehr hoch angesehen. Ich habe keine Ahnung, was macht Jubilee denn eigentlich? Ich habe die mal mit einem Drachen irgendwie gesehen, ich habe die mal irgendwie nur irgendwie rumfunkeln sehen, weil was ist das? Was ist die denn eigentlich? Ich habe die Comics nie gelesen.
Ja, in dem aktuellen Run kann ich es auch nicht so genau sagen. Sie kam in X of Swords kurz vor, aber sie hat momentan wenig mit den X-Men
zu tun. Oh, aber da fällt mir ein, es gibt doch noch diesen ganzen, die ganze Avalon-Geschichte. Wir haben ja schon Captain Britain, der den Avalon-Trade hat. Eigentlich könnte das mit dem, da gibt es doch diesen einen Mutanten, der irgendwie seine Welt erschafft oder so, diesen, der ja dann König in diesem Universum ist oder so. Ist das nicht auch ein...
Ach, das ist das Otherworld, sein böser Bruder quasi, meinst du?
Irgendwie so, also es gibt ja die Captain Britain, ist das, glaube ich, ne?
Genau,
die
ist ja auch Excalibur.
Genau, und es gibt ja da schon viele Helden, die mit diesem psionischen Schild und Schwert kämpft da, ne? Ich glaube, die heißt Captain Britain, ich weiß es gar nicht.
Also Captain Britain kam ja damals aus den 90ern, das Team war ja Excalibur. Wo der Nightcrawler zum Beispiel dabei war, ich glaube, Psylocke
ist ja also
damit denen verbunden. X-Factor gab es damals ja auch noch quasi mit Multiply Man, Wolfsbane als Helden. Also auch so eine X-Factor-Welle wäre möglich. Havok hat die angeführt damals.
Also die Verbindung zwischen Psylocke und Captain Britain ist, dass die Geschwister sind. Und zum Beispiel in der X of Swords Storyline ist ja Psylocke Captain Britain.
Ja, und die ist ja auch, die haben ja auch, ich weiß nicht, ob das psionisch ist, wo sie ihr Schild und Schwert hat, weil das würde sich halt einfach wieder ultra decken, dann hätte man im Endeffekt mit Avalon auch noch ein schönes, eine Counterbox mitunter, aber die würde halt vielleicht halt nicht mit den anderen Vorstellungen passen, irgendwie so ein Apocalypse mit Avalon irgendwie zu mischen, macht glaube ich keinen Sinn, ich kenne mich da zu wenig aus, aber... So als Einzelset, so als wie Mojo wäre das irgendwie total cool, so ein Abstecher mal, weil dieses ein bisschen Fantasy-Setting, ich mag das total.
Ja.
Aber ja.
Ja, ich denke also, Apocalypse ist eigentlich ein Muss, oder? Also ich könnte mir auch Exodus noch irgendwie vorstellen, dass der damit noch irgendwie erscheint. Was haben wir noch? Es gibt eigentlich noch genug Charaktere. Aber ja, Apocalypse, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es nicht machen. Also ich kenne den Spoiler auch ehrlich gesagt noch nicht, keine Ahnung. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass Apocalypse nicht Teil von Marvel Champions wird. Das wäre einfach vergeudete Reichweite, die man damit generieren könnte. Also wirklich.
Dass dann eine dritte Box rund um das X-Men-Thema erscheinen würde, das wirst du dann auch verkraften können?
Solange die Szenarien gut sind, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe, die Comics zu lesen. Aber ich glaube, das war so, als diese X-Men-Boxen angekündigt worden sind, dachte ich, okay, komm, liest du mal die Comics, damit du ein bisschen reinkommst. Und ich muss ja wirklich sagen, und das hatte ich ja vorhin schon mal kurz gesagt, die momentane Reihe ist so mega geil. Das ist das Beste von dem, was ich hier lese. Und ich lese wirklich viel aktuell. Und von daher würde ich schon auch den einen oder anderen Charakter ganz gerne sehen. Ich hätte auch so richtig gern Magneto auf der Heldenseite, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob sie das machen, wahrscheinlich eher nicht, weil er der Gemeinheit wahrscheinlich eher als Schurke und nicht als Held bekannt ist, aber hätte ich schon noch Bock drauf. Ja.
Gibt es ein nettes Kastendeck, da kannst du dann deine Supports wegschmeißen, da kannst du halt die Avenger Mansion auf den Gegner schmeißen, dann machst du dann X-Schaden plus die Ressourcenkosten der Karte.
Das ist witzig, ja.
Ja. Ja, wir dürfen gespannt sein, würde ich sagen.
Absolut.
Ich meine, das einzig Traurige, was halt womöglich ist, sind halt gerade, dass die Wellen sehr lange zwischendrin dauern, ne? Dass es auch schon längere Pausen gibt. Wobei, wenn die Qualität dafür gut ist von den Charakteren, ist das für mich auch okay.
Ja.
Aber ja.
Einer dieser Pausen war ja auch darauf zurückzuführen, also Corona hat da einiges kaputt gemacht, weil die Entwicklung natürlich langsamer voranging und es wird ja Jahre im Voraus entwickelt. Dann ist einer der Hauptentwickler, ich meine, die entwickeln in einem Team, aber trotzdem macht da jeder seinen Part, der zufälligerweise auch Box heißt, also B-O-G-G-S, ja. Ich weiß gar nicht, wie er mit Vornamen heißt.
Michael.
Hat Michael Box, genau, hat ja das Unternehmen verlassen, Und dafür wurde ja jemand Neues in seine Position gehoben. Und zumindest laut Aussagen von FFG, und glaubt ihm das auch, sollte er halt auch langsam an diese Geschichte, an diese neues, sein neues Aufgabenfeld rangeführt werden. Und deswegen haben sie ihm dann auch für einige Entwicklungen etwas mehr Zeit gegeben. Mojo Mania zum Beispiel stammt wohl aus seiner Hand hauptsächlich. Und deswegen zieht sich das ja auch so ein bisschen. Wer weiß, was für einen Plan sie haben mit Marvel Champions. Vielleicht haben sie ja noch einen 3-, 4-, 5-Jahres-Plan und müssen eben die Veröffentlichung auch ein bisschen darauf aufteilen, damit ihnen die Ideen und die Charaktere nicht ausgehen.
Also hier kurz eingefügt, der Lead-Designer von der Next Evolution Box, die jetzt rauskommt, ist Tony Fanci. Ich glaube, das dürfte der neue auch sein.
Das ist er, ja. Auch. Ja, genau, Tony Fanci.
Er wäre hier der Lead-Designer.
Ja, also
der war ja auch immer in den Livestreams dabei.
Ja, in der letzten Zeit dann schon, ja, genau. Ja, also, ne, das ist nicht nur einer, der das designt, das ist ein ganzes Team logischerweise, aber jeder hat eben so seine Hauptaufgabe.
Ja.
Ja. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch mal wieder die Zeit genommen habt. Wieder eine Stunde 15, wieder ein bisschen länger, als ich das erwartet hatte.
Wie immer.
Ist halt nicht selbstverständlich, deswegen jedes Mal nochmal ein großes Dank an dieser Stelle. Ich weiß nicht, wann der nächste Podcast kommt. Jetzt hat sich das irgendwie so ergeben. Ihr habt es wahrscheinlich alle gemerkt, in der Zeit kommen relativ wenig Videos, weil ich relativ wenig Zeit habe. Ich hoffe, dass sich das jetzt in Zukunft wieder ein bisschen ändert. Es gibt noch zwei kleine Ankündigungen, die ich machen möchte. Die erste ist, ich bin dieses Jahr auf der Spiel in Essen. Ich bin da, jetzt will ich nicht das falsche Datum sagen, es müsste der 5.10. sein, das ist der Donnerstag. Ich bin bereits am 4., den Mittwoch davor, in Dortmund. Falls ihr zufällig in Dortmund wohnt und Lust habt, Marvel Champions zu spielen, dann könnt ihr mich mal anschreiben. Vielleicht kann man sich irgendwie ein Treffen arrangieren. Das Gleiche gilt eben auch, falls ihr auf der Spiel sein solltet. Ja, solltet ihr auch an dem Donnerstag auf der Spiel sein, schreibt mich gerne mal über Discord oder über Instagram an. Vielleicht kann man sich da dann auch mal treffen. Die andere Sache, ich will schon mal zwei Kleinigkeiten ankündigen, die nichts mit Marvel Champions zu tun haben. Demnächst erscheint der zweite Akt von Descent, Legends of the Dark oder Legenden der Finsternis in Deutsch. Ich bin gerade wieder an einem Playthrough von dem ersten Akt, der jetzt fast abgeschlossen ist, damit ich mit dem zweiten Akt starten kann. Und ich möchte auf jeden Fall so ein kleines Review machen, sobald diese Box erschienen ist. Und die andere Sache, Anfang September erscheint ein weiteres Disney-Spiel, nämlich Disney Lorcana, ein Trading-Card-Spiel, was eigentlich nicht so mein Ding ist. Allerdings muss ich sagen, sieht das so interessant aus, dass ich zumindest mal einen kleinen Blick reinschmeißen möchte. Und dazu wird es auch einen Livestream geben, so ein bisschen mit Pack-Opening. Ich habe eine Handvoll Booster bestellt, die ich dann im Livestream aufmachen möchte und dann mal schauen, was da noch in Zukunft kommt. Also ich glaube, dass ich da nur einen kleinen Blick drauf schmeiße, aber ich finde es so interessant, dass ich zumindest mal reinschauen möchte. Der Entwickler von, wird nämlich gerade gefragt, der Entwickler von was? Also von Descent ist der Entwickler auch Fantasy Flight Games und der Entwickler von Disney Lorcana ist Ravensburger, ganz überraschend. Aber es sieht wirklich gut aus, es sieht wirklich polished aus. Es gibt jetzt schon eine ganz hervorragende App, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr vorhabt, das Spiel zu spielen. Also die ist wirklich klasse. Und ja, ich bin echt gespannt, was das Spiel so mit sich bringt. Wir werden sehen. Also vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.